Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Und heute freue ich mich wieder, dass du dabei bist. Und heute haben wir ja schon fast ein philosophisches Thema. Aber das Thema, das treibt mich eben schon eine Zeit lang um. Immer wieder kommt es mir irgendwie in irgendeiner Art und Weise in die Quere. Und jetzt habe ich eben ein Buch gelesen, das eben dieses Thema in mir nochmal sehr stark zum Brodeln gebracht hat. Und dieses Brodeln muss ich jetzt nach außen bringen, das muss jetzt raus. Es geht eben um spät oder gar nicht getroffene Entscheidungen, also eine der wichtigsten Pflichten des Auftraggebers. Und was das alles eben mit unserer, sagen wir mal, nicht optimalen Fehlerkultur zu tun hat. Du wirst überrascht sein, wie das alles zusammenhängt und was du halt dann letztendlich als Appell von mir zu hören bekommst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Ich persönlich unterscheide immer zwischen zwei Arten der Störung der Leistungserbringung oder der Behinderung, die dann zu Mehrkosten führt. Zum einen gibt es aus meiner Sicht eben die vermeidbare und zum anderen die unvermeidbare Störung. Und eine der häufigsten vorkommenden vermeidbaren Störungen sind zu spät oder im schlimmsten Fall gar nicht getroffene Entscheidungen des Bauherrn. Diese sind eindeutig vermeidbar, weil wenn er nämlich eine Entscheidung getroffen hätte, dann wäre es zu dieser Störung und zu diesen Auswirkungen und zu diesen Mehrkosten gar nicht gekommen. Das soll eben heute der Gegenstand der heutigen Folge sein. Wir leben in einer stark durchregulierten Welt. Keiner möchte mehr Verantwortung übernehmen. Fehler machen ist in unserer Gesellschaft gar nicht gern gesehen. Die Fehlerkultur ist ganz, ganz schlimm. Das ist eine Entwicklung, die bereits in der frühesten Kindheit beginnt, die sich über Jahre hinweg zieht, die in der Schule dann immer weiter verstärkt wird. Und insofern ist in dieser durchregulierten Welt kein Platz mehr für freie Entscheidungen, für kreative Entscheidungen, für Individualität. Und in dem Zusammenhang, deswegen gibt es auch die heutige Folge, in dem Zusammenhang hat mich ein Buch sehr stark zum Nachdenken gebracht. Und zwar Risiko von Gerd Gigerenzer. Gerd Gigerenzer ist ein Psychologe, der sich eben ganz, ganz intensiv mit dem Thema Entscheidungsverhalten von Menschen beschäftigt. Und in diesem Buch geht es eben auch um defensives Entscheidungsverhalten. Ja, defensives Entscheidungsverhalten. Was ist defensives Entscheidungsverhalten und was hat das mit der Baubranche beziehungsweise mit meinen eingangs erwähnten Störungen der Leistungserbringungen zu tun? Das erfährst du alles jetzt in der heutigen Folge. Ja, um das ganze Thema vollinhaltlich zu erfassen, müssen wir uns natürlich erst einmal damit beschäftigen, was defensives Entscheiden überhaupt bedeutet. Also defensives Entscheiden in Reinkultur ist nach Gigerenzer eben keine Entscheidung zu treffen oder sie hinauszuzögern, um eben aus der Verantwortung, aus dem Weg zu gehen. Definieren tut Gigerenzer ein defensives Entscheidungsverhalten wie folgt, und zwar wenn eine Einzelperson oder eine Gruppe A für die beste Option hält, sich aber für die schlechtere Option B entscheidet, um sich für den Fall eines Misserfolges abzusichern. Also das ist laut Gigerenzer die Definition. Und im Endeffekt heißt es also, ich stelle nicht die Sache in den Vordergrund, sondern versuche eventuelle Folgen, die mit meinem Entscheidungsverhalten einhergehen, für mich zu minimieren, zu reduzieren. Also ich entscheide mich nicht so, weil ich es für richtig befinde, sondern weil zum Beispiel ein Prozess das so vorsieht, ein Gesetz das so vorsieht oder sonst irgendwas. Und Gigerenzer beschreibt es ganz, ganz eindrücklich am Verhalten von Ärzten zum Beispiel. Also Ärzte haben anscheinend ein weit verbreitetes defensives Entscheidungsverhalten. 93% der Ärzte in einer Umfrage in Pennsylvania haben angegeben, dass sie sich eben manchmal defensiv entscheiden oder schon einmal defensiv entschieden haben. Das umfasst zum Beispiel mehr Tests durchführen als notwendig, mehr Medikamente verabreichen als notwendig, mehr Überweisungen zu einem anderen Arzt, zu einem zusätzlichen Facharzt als notwendig und vor allem auch, was ich ganz ganz, ganz schlimm finde, mehr invasive Verfahren als notwendig, weil natürlich, also ganz, ganz schlimm, weil natürlich jeder Eingriff in den Körper eines anderen Menschen zu vermeiden ist. Auch eine erhöhte Medikation ist natürlich nicht gut für den anderen. Also das passiert alles eben, damit sich dieser Arzt absichern kann im Falle eines Problems, das der Patient dann bekommt und ihn eventuell verklagen möchte oder ähnliches. Und das alles resultiert eben aus unserer Fehlerkultur. Jeder hat Angst davor, eben einen Fehler zu begehen und durch diesen Fehler dann eben Repressalien zu bekommen, in diesem Fall bei den Ärzten eben verklagt zu werden. Und das ist anscheinend gerade im Gesundheitswesen sehr verbreitet. Im Gesundheitswesen existiert keine gute Fehlerkultur. Es gibt kaum institutionelle Berichtssysteme, die eben einen offenen Umgang mit Fehlern ermöglichen, um eben daraus zu lernen. Viele Ärzte sehen anscheinend den Patienten als potenziellen Kläger und damit eben werden versucht, möglichst die Fehler zu verheimlichen, dass die ja nicht aufkommen, dass man eben ja nicht auf die Idee kommt, da einhaken zu können und die Möglichkeit zu sehen, eben dort eine Klage anzustrengen. Und durch diese unglückliche, ungünstige Fehlerkultur und dadurch Lernkultur gibt es laut Schätzungen des US Institute of Medicine 44.000 bis 98.000, also eine relativ große Unschärfe, aber trotzdem, die Zahl ist beeindruckend, also zwischen 50 und 100.000 Tote wegen vermeidbaren Kunstfehler jedes Jahr. Na klar. Aus Fehlern, aus einer institutionell eingerichteten Fehlerkultur lernt man und verbessert sich. Und das krasse Gegenteil, wirklich das ganz extreme Gegenteil, ist eben die zivile Luftfahrt. Die zivile Luftfahrt hat eben ganz, ganz früh begonnen, wirklich institutionell ein Berichtswesen einzuführen, Fehler und Probleme sofort zu erkennen, zu dokumentieren, an die Gemeinschaft weiterzugeben und eben die Möglichkeit zu schaffen, aus diesen Fehlern zu lernen, eben für alle. Daraus sind extremst hohe Sicherheitsstandards geworden und haben resultiert eben, ihr kennt es alle, du kennst es aus dem Flugzeug, aus die ganzen Filme und so, Pilot und Co-Pilot, check, 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 das gemacht, Fahrwerk ein, check und was weiß ich nicht alles. Also das ist einfach eine Checklistenkultur, die natürlich auch in andere Branchen Einzug gehalten hat, aber die hat dazu geführt eben, dass extremst eine ganz steil ansteigende Lernkurve in Gang gesetzt wurde, die eine unvorstellbare Sicherheit erzielt hat oder erzeugt hat, weil das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Flugzeugabstürze gibt es einen pro 10 Millionen Flüge. Einen pro 10 Millionen Flüge, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen und das ist wirklich vorbildlich und einmalig und davon kann sich jede Branche was abschneiden, von dieser Fehlerkultur und von dieser Lernkurve kann sich beileibe jeder was abschneiden, weil ich sage mal, so ein Blechkasten in die Luft zu bringen und dort zu halten und wieder sicher zu landen, ist jetzt sicherlich nicht die einfachste Aufgabe. Aus dem Beispiel oder aus diesem Vergleich wird, glaube ich, ganz, ganz klar ersichtlich, welches Potenzial in einer positiven Fehlerkultur steckt. Und zwar für jede Branche. Jede Branche kann diese grundsätzliche Fehlerkultur anwenden, kann dieses Checklistenprozedere anwenden und kann dadurch seine Qualitätsstandard enorm in die Höhe bringen. Und vielleicht fragst du jetzt, Medizin, zivile Luftfahrt, wir sind Baubranche, was willst du jetzt von mir? Was das alles mit der Baubranche zu tun hat, das schauen wir uns jetzt an. Ja, ich sehe da eben zu diesen beiden Beispielen ziemlich große Parallelitäten. Nehmen wir eben die Medizinbranche, die keine positive Fehlerkultur hat. Ich finde, bei uns in der Baubranche ist es sehr, sehr ähnlich. Wir haben auch für alles Richtlinien, Leitlinien, Regelwerke etc. Alles ist geregelt und für alles gibt es einen Prozess. An diesem Prozess hat man sich gefälligst zu halten. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist ja dann letztendlich, wie man sich entscheidet, wie man diesen Prozess auffasst und wie man mit diesen Prozessen lebt. Nehmen wir wieder die Ärzte. Bei den Ärzten ist es dann eben so, dass sich der Arzt unter Umständen im Sinne des Prozesses entscheidet, im Sinne seiner Vorgaben entscheidet und lieber noch eine zusätzliche Untersuchung macht, vielleicht auch einen invasiven Eingriff, um sich nochmal abzusichern, um entsprechend einer Leitlinie zu handeln und nicht zum Wohle des Patienten, indem er eben den Patienten ganzheitlich sieht und indem er eben seine Erfahrung dort einbringt und seine Entscheidung dann im Endeffekt trifft. Und bei uns ist es nicht unähnlich. Bei uns gibt es auch Situationen, wo wir uns im Sinne des Projektes entscheiden können. Oder es gibt eben einen Prozess, den wir befolgen, der unter Umständen die Komplexität unserer Projekte und die Vielfältigkeit unserer Projekte nicht abbildet, geht ja gar nicht. Wie soll ein Prozess jeden Unterschied in der Baustelle sauber abbilden? Das ist nicht möglich und deswegen müssen wir uns oftmals im Sinne des Projektkontextes irgendwie anders unterscheiden. Und genau um das geht es auch. Der Prozess ist ein Diener. Der Prozess soll dienen und nicht Herr sein. Der Prozess soll dich eben unterstützen in deiner Arbeit, weil es mittlerweile so viel zu wissen gibt in unserer Branche, wahrscheinlich in jeder Branche, aber es ist einfach so wahnsinnig viel. Deswegen ist es sehr, sehr gut, wenn man einen Prozess hat, der bestimmte Dinge einfach klar strukturiert wiedergibt, wo man einfach einen Leitfaden hat, eine Hilfe. Aber sobald man das Gefühl hat, dass der Prozess eben nicht die optimale Entscheidung für das Projekt vorgibt, dann muss man durchaus die Möglichkeit haben, davon abzuweichen. Und warum machen das viele eben nicht? Weil wieder die große Angst davor da ist, eine Fehlentscheidung zu treffen und dann eben, wenn daraus irgendwo ein Problem resultiert, kommt irgendwer, schaut den Prozess an, schaut die Entscheidung an und sagt, ja, du hast aber nicht nach Prozess entschieden und dann geht die Misere eben los. Und an dieser Stelle fragst du dich jetzt wahrscheinlich, ja, warum ist das so? Warum trauen sich denn so wenige, dass sie dann eben, wenn sie es eh schon wissen, dass das nicht im Sinne des Projektes ist, warum trauen sich denn dann so wenige vom Prozess abzuweichen und im Sinne des Projektes zu handeln, im Sinne des Projektes zu entscheiden? Das ist einfach meistens das Problem. Ich habe es eh gerade gesagt, das Wissen, die Informationen, die wir im Endeffekt verarbeiten und die wir zur Verfügung haben, die sind unermesslich. Das heißt, vielfach ist es einfach ein diffuses Bauchgefühl, die sogenannte Intuition, und eben genau diese Intuition, dieses diffuse Bauchgefühl wird gespeist vom Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein nimmt 10.000 Mal mehr Informationen auf als das Bewusstsein. Das heißt, wir haben unterbewusst viel, viel mehr Informationen parat, wie wir bewusst abrufen können. Und deswegen ist unsere Intuition, unser Bauchgefühl auch ein sehr, sehr starkes und ein sehr, sehr guter Indikator für richtig Entscheidungen. Das Problem ist eben dann aber trotzdem, wir können es nicht artikulieren. Wir können diese Entscheidung nicht begründen, weil es ja lediglich ein Bauchgefühl ist. Und ich kann schlecht sagen, wenn es wirklich um viel Kohle geht. Ja, ich habe da so ein Bauchgefühl, dass es gescheiter ist, so zu entscheiden und nicht nach Prozess vorzugehen. Deswegen ziehen eben viele den Prozess vor, vielleicht auch oftmals mit Bauchweh, wie man so schön sagt. Es kommen ja diese ganzen Ausdrücke, diesen ganzen Sprichwörter, die kommen ja nicht von ungefähr. Deswegen wird oftmals der Prozess verfolgt, obwohl man eigentlich irgendwie das Gefühl hat, es wäre besser, anders zu entscheiden. Ja, und im Endeffekt resultiert das halt alles einfach aus unserer Unguten, aus unserer negativen Fehlerkultur. Hätten wir einen anderen Umgang mit Fehlern, würden wir Fehler als was Positives sehen, um daraus zu lernen. Wäre das alles etwas anders und wir würden damit anders umgehen? Mir ist schon klar, mir ist es durchaus bewusst, in unserer Branche geht es um viel Geld, das ist mir klar. Fehlentscheidungen können schwere Auswirkungen haben. Ich weiß auch, dass viele Menschen bei einer Entscheidung mitreden und die Entscheidungen im Konsens getroffen werden. Das ist mir alles bewusst. Trotzdem plädiere ich für mehr Mut und für ein Umdenken mit Umgang im Fehlern. Es kann einfach nicht sein, dass eine Revisionsabteilung die Projektverantwortlichen einen auf den Deckel gibt, nur weil er nicht nach Prozess gehandelt hat und trotzdem aber im Sinne des Projektes vielleicht super Entscheidungen oder sinnvolle Entscheidungen getroffen hat, aber wenn der Prozess nicht eingehalten wurde, dann kriegt man von oben herab eine drüber gebraten. Das passt nicht, das kann nicht sein. Und vor allem dieses Denken und diese Vorgehensweise hilft uns als Baubranche und auch uns als gesamte Gesellschaft nicht weiter, uns weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir sind alle miteinander der Meinung und da herrscht Konsens drüber, dass wir als Gesellschaft uns weiterentwickeln müssen. Und da hilft eine positive Fehlerkultur definitiv dazu. Wir brauchen mutige Entscheidungen, die auch Fehler machen, um sich weiterzuentwickeln. Was ist mit den großen Unternehmen? Was ist mit Steve Jobs zum Beispiel, der aus seiner eigenen Firma gefeuert wurde und sich dann wieder hochgearbeitet hat? Was ist mit solchen Persönlichkeiten? Die finden hohes Ansehen mittlerweile in der Gesellschaft. Trotzdem ist es aber so, dass Fehler machen von uns, sage jetzt einmal, Normalsterblichen, eine schon fast einer Todsünde gleicht. Und wir sehen uns ja selbst zu, ich nehme mich da ja selbst nicht aus. Ich habe ja auch Angst davor, Fehler zu machen und mich zu blamieren und von der Herde ausgestoßen zu werden. Soziale Ablehnung, eine der größten menschlichen Probleme, die wir überhaupt haben. Also, wir wollen doch alle zu verantwortlichen Persönlichkeiten werden, wollen auch unsere Kinder, unsere Mitarbeiter zu solchen erziehen. Und wie soll jemand Verantwortung übernehmen, wenn er Angst davor hat, Fehler zu machen und dann sozial ausgegrenzt zu werden? Ich bin der Ansicht, nur damit, auch wenn wir, es gibt viele Punkte, viele Aspekte, aber dieser ist definitiv auch einer davon, nur wenn wir an unserer Fehlerkultur arbeiten, wenn wir alle zusammen wieder in eine, was heißt wieder, weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, ich denke nicht, aber wenn wir alle zusammen eine positive Fehlerkultur aufbauen, uns gegenseitig unterstützen, Fehler als etwas annehmen, woraus wir lernen können, dann können wir unsere Baubranche auf das nächste Level heben. Ja, zum Abschluss die heutige Folge nochmal in Kurzform. Zunächst habe ich da mal erklärt, was denn überhaupt defensives Entscheidungsverhalten ist oder wie es zumindest Herr Gigerenzer, du kannst dir erinnern, das Buch Risiko kann ich dir übrigens nur ans Herz legen zu lesen, als ein sehr spannendes Buch, aber ich bin kein Buchkritiker, deswegen gehen wir wieder zurück zum Podcasten. Was eben überhaupt defensives Entscheidungsverhalten ist, ist es eben, dass ich eben darauf achte, in erster Linie, dass mir nichts passieren kann, dass ich schön unangreifbar bin und eben nicht im Sinne, zum Beispiel wie es bei uns ist, im Sinne des Projektes oder wie es, wenn du dich erinnern kannst, mit dem Mediziner im Sinne des Patienten war. Und ich finde eben, dass dieser Ansatz sehr schön auf unsere Branche übertragbar ist, weil eben man versucht auch diese komplexe Branche eben in Prozesse zu überführen, die leider viel zu oft Herr statt Diener sind. Und das führt dazu, dass man sich lieber eben an diesem Prozess orientiert, als vielleicht einer Bauchentscheidung zu folgen, weil man dadurch ja dann unangreifbar ist, weil man dem Prozess gefolgt ist. Also diese Prozesse fördern eben auch das defensive Entscheidungsverhalten. Und ich finde diesen Weg nicht gut, so wie er gegangen wird. Ich plädiere dafür, dass wir eben unsere Fehlerkultur überdenken, dass wir da in eine Richtung gehen, mutigere Entscheidungen zu treffen, raschere Entscheidungen zu treffen, um eben gemeinsam mit einer effektiven und voranbringenden Fehlerkultur und Lernkultur eben unsere Baubranche voranbringen. Ja, und zum Abschluss dieses spannenden Themas, ich finde ja eben sehr fast philosophisch weitreichendes Thema, ich finde das extrem spannend, dieses Thema Prozesse, Lernkultur, Fehlerkultur, da hat mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie stehst du zu Prozessen? Empfindest du sie als Herr oder Diener? Hast du schon mal Erfahrung mit einem Prozess gemacht, dass du von einem Prozess abgewichen bist und dadurch eine auf den Deckel gekriegt hast oder ähnliches? Wahnsinnig spannend, bitte schreib mir, ich bin total neugierig, was denn da so kommt. Und vergiss auf jeden Fall auch nicht, den Anti-Claim-Management-Kit downzuladen. Dort habe ich da die besten Tipps für erfolgreiche MKF-Prüfung zusammengefasst. Die Homepage, wo du das runterladen kannst, findest du wie immer in die Shownotes. mein Appell, wir brauchen mutige Entscheidungsträger in der Baubranche. Wir müssen Fehler zulassen, dann können wir den nächsten Schritt gehen. Ein sehr mutiger Appell. Ich bin gespannt, wie sich unsere Baubranche und unsere Gesellschaft insgesamt weiterentwickeln wird. Ich bin der Überzeugung, dass dies ein wesentlicher Schlüssel ist, um eine positive Entwicklung voranzutreiben. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Ufertinger.